Hier ist die Avalanche, Robert Dreisinger, und ihr hört Wrestling Talk Radio.
Wunderschönen guten Morgen, Abend, Nacht, wann immer ihr das hier hört. Wir sind's mal wieder, Wrestling Talk Radio, und wir nehmen hier gerade schön am Sonntagnachmittag. Gut, wenn ich rausgucke, könnte es auch Sonntag später Abend sein. Am zweiten Advent hier eine Kleinigkeit für euch auf. Wenn ihr draufgeklickt habt, wisst ihr ja schon, es ist mal wieder Give Me Five Zeit. Der November ist vorbei. Und da müssen wir dann nochmal drauf gucken, wie wir das ja einmal im Monat machen. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch die Dame, die jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob jedes Mal dieses Jahr, wenn nicht, dann fast immer. Aus dem, manche sagen wunderschönen Frankfurt am Main, aber zumindest aus Frankfurt am Main, zumindest gutes Bier oder sowas oder Bembel und was es da nicht alles gibt. Die Nicole ist hier. Hat sie denn auch was zu trinken dabei?
Ja, Gude. Natürlich habe ich was zu trinken dabei. Heute brauche ich ein bisschen Energy. Also habe ich heute Effekt mit dabei. Effekt, der Energy Drink. Wir brauchen hier bald mal Sponsoren, hey, wenn wir hier andauernd immer unsere Getränke vorstellen. Ja. Ja, beim Bembel müsste ich dann hier die Frau Rauscher fragen, ob sie uns hier ein bisschen sponsert, aber naja, ich weiß nicht. Every Boy und Wrestling Podcast, wie sie auch denken, nee, lass mal.
Ja, ich hatte eigentlich vor mir, da ich mir einen neuen Wasserkocher mit Teekochfunktion gegönnt habe, den mal einzuweihen, ja, da hätte ich ihn mal anschließen müssen. Meistens muss man ja den Eimer denn vor, einmal durchlaufen lassen, ja. Da war ich bisher noch zu faul, den anständigen Platz freizuräumen und den mal, mich damit mal 5 Minuten zu beschäftigen. Aber er soll gut sein, kann Sachen auch warm halten. Ja, vielleicht beim nächsten Mal finden, weiß ich es dann. Dabei hätte ich sogar noch einen kleinen Rum hier gehabt, den ich mir in den Tee hätte machen können. Mm. Ja, einen kleinen Bacardi Spiced. Den hatte ich mir schon extra bereitgestellt, aber so pur werde ich den jetzt hier mal nicht trinken. Den gibt es immer schön irgendwann mit einem anständigen Tee. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt Anfang Dezember, das heißt, wir gucken auf den November zurück. Ihr kennt das Spielchen ja. Wir fangen erstmal mit den Plätzen 5 und 4 von uns an, gehen dann ins Gurkenfeld und machen dann weiter. Nicole, du hast mir schon so ein bisschen angedroht, leicht, dass deine Liste vielleicht etwas länger ist. Möchtest du daher vielleicht auch anfangen?
Nee, ich würde sagen, jetzt Platz 5 ist eigentlich relativ einfach, nur einmal besetzt. Es gab ja ziemlich gute Events jetzt in diesem Monat. Und da musste ich schon ein bisschen wieder überlegen, wer, wo, wie, was, wohin. Ja, wen nominiert man? Wen will man eigentlich drin haben und doch nicht draußen lassen? Und es ist manchmal ist es doch ein bisschen schwierig. Auf Platz 5, sag ich mal, habe ich was von der Survivor Series, über die wir ja auch schon geplaudert haben. Da gab es natürlich auch einige gute Sachen, aber was für mich halt Match of the Night war bei diesem Event, was ich jetzt auch wiederum nicht erwartet habe, war das United States Triple Threat Match. Austin Theory ja, besiegt Bobby Lashley und Seth Rollins, wo ich ja eigentlich auch erst auf ihn getippt hatte, mich dann wiederum entschieden habe auf Seth Rollins, wo ich gedacht habe, naja gut, eigentlich macht man es vielleicht noch nicht. Geil wäre es aber schon, wenn man es macht, weil es Austin Theory doch dann auf eine Stufe ein bisschen höher gehoben hat. Oder sage ich mal, dass es denn den Ansatz dazu gibt, ihn jetzt endlich mal dahin zu pushen, wo er halt auch hingehört, ein bisschen weiter nach oben, ihn auch ein bisschen relevant zu halten, gerade wenn er jetzt, ja, hoffe ich doch mal, noch ein bisschen was mit Seth Rollins zu tun hat, was wir ja bei Raw schon gesehen haben. Da war auch die Promo zwischen den beiden war sehr gut. Und von daher, ja. Platz 5 dann für mich halt das Triple Threat Match um den US-Titel.
Gut, dann streiche ich das mal von meiner Liste und
Ja.
packe einen Nachgucker drauf.
Ah, willst du keine doppelten Sachen? Das ist immer schwierig, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt so eine kleine Liste. Ich werde jetzt gleich spontan gucken, was davon das Niedrigste bei mir ist. Aber wenn du vorher irgendwas davon hast, dann kann ich das direkt erstmal streichen. Dann brauche ich es ja nicht nochmal nennen. Reicht
Ja,
ruhig
gut.
einmal.
Kann ich auch mal gucken. Ja.
Ja, und
Was hast
Platz
du?
4?
Platz 4, stimmt, ja. Platz 4 wird ein bisschen länger jetzt. Da muss ich eine gesamte Eröffnungsshow nehmen, die mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat und für mich eigentlich in diesem Monat die beste Eröffnungsshow gewesen ist. Ja, und betrifft, man höre und staune, die WWE nochmal oder schon wieder vom 28.11., die halt anfingen natürlich erstmal mit, ja gut, Becky Lynch kommt rein und tralala und stellt sich dann halt auch erstmal, ja, in den Mittelpunkt, beziehungsweise stellt sie eigentlich eher mal die Zuschauer in den Mittelpunkt, indem sie einfach mal in die Zuschauer rein hüpft und ja, da ein bisschen rumtalkt, die Fans absolut amused darüber gewesen, sich sehr darüber gefreut, das konnte man sehen, war auch gute Stimmung. Das hat die Show halt gleich von Anfang an halt schon mal schön nach oben gezogen. Ja, und dann ging es eigentlich weiter mit Mia Jim und Rhea Ripley. Und ich dachte schon so, ja gut, erstmal Becky Lynch raushauen. Ja, und dann gleich nochmal Mia Jim gegen Rhea Ripley. Ja, beide passen halt auch. Pardon. Ja, von Größe und Masse halt gut miteinander zusammen, so dass er halt Mia Jim, sag ich mal, auch eine Partnerin hat und Ripley ist ja eh gut. Also ich fand, das war schon ein astreines Match. Und ich fand das auch schon ziemlich sehr geil, halt wie gesagt, nach der Eröffnungsshow von Becky. Und die Fans waren da auch immer noch ja, ziemlich heiß drauf und Ripley auch ab und zu zwischen schön drin ausgebuht. Dann dachte ich, Mist. Dann kamen natürlich die Eingriffe. Da dachte ich auch, nee, schade, dass das Match halt so an sich kein Ende gefunden hat zwischen den beiden. Aber gut, durch die Eingriffe hatte man dann noch ein Eight-Man-Tag-Team-Match. Ja, OC gegen Judgment Day kamen dann, wo wir ja auch schon über diese, bei der Survivor Series drüber gesprochen haben. Ja, Stefan hatte recht behalten, ne? Indem er gesagt hat, ja gut, lass sie dann halt bei Raw rauskommen und da halt wieder, ne, einen Sieg holen, was sie dann auch getan haben, beziehungsweise Ripley holt dann den Sieg gegen Mia Jim. Also was zuvor halt das Einzelmatch war, aber natürlich dann für die Konstellation Judgment Day. Ja, und Stefan freut sich halt nach der Niederlage bei der Survivor Series, haben wir nun einen Sieg bei Raw. Damit ist das Ganze wieder ausgeglichen, damit hat er auch recht gehabt. Ja, hat man sehr gut gestaltet und deswegen bekommt dieses Gesamtpaket bis dahin von mir den Platz 4 war schon sehr stark.
War ihn, fand ich zumindest eine ziemlich gute War-Ausgabe. Später hatten wir auch noch Candice LeRae und Dakota Kai, fast 15 Minuten. Und im Main Event Jey Uso gegen Kevin Owens, 22. Also die Woche insgesamt war eine sehr Wrestling-lastige bei der WWE. Auch bei SmackDown, der Main Event auch 20 Minuten mit dem World Cup-Finale.
Ja, vor allen Dingen muss man halt auch sagen, wurde hier bei Raw halt, wie gesagt, Becky Lynch eröffnet, Mia Jim, Rhea Ripley, dann hast du noch gesagt, Candice LeRae und. Also es war auch eine sehr frauenlastige Show. Also, ne, die Damen, die bei NXT schon sehr oft miteinander zu tun hatten und da rumgehüpft sind, packt Triple H jetzt halt doch dann ins Main Roster doch wieder so hin, wie es bei NXT eigentlich auch getan hat. Was mir natürlich persönlich gefällt.
Ja. Wie sagt SmackDown die Woche auch? Sami Zayn, Sheamus 18 Minuten. Gunther und Kofi fast 12 und der Main Event über 20 Minuten. Das, also die Woche war eine Wrestling-Woche bei WWE. Wobei, ich sehe hier gerade, zumindest bei SmackDown könnte es auch daran, könnte sein, dass die nicht auf dem normalen Fox liefen, sondern auf dem Nebensender. Wenn ich das hier gerade richtig sehe. Aber ja, egal.
Vox Sport 1 oder so
ist ja, das Fox doch, oder? Ja, FS1. Kann sein, FS1, vielleicht wegen Fußball oder sowas. Dass da irgendwo was anderes lief.
Könnte hinkommen, ja.
Und dann ist ja auf, also das muss man sagen, wenn WWE nicht, beziehungsweise was heißt WWE, SmackDown nicht auf einen Nebenkanal gepackt wird, dann wären es gerne mal ein bisschen wrestlinglastigere Ausgaben. Ja gut, dass man bei SmackDown in Buffalo, New York war, das hat man leider auch wieder gemerkt. aber das,
ja, SmackDown war ein bisschen, ja.
Ja. Also Buffalo ist echt so ein Ding so, da weiß man auch nicht, warum die Leute eigentlich immer da sind. Aber sie sind da, aber sie wissen es wahrscheinlich selber nicht, warum. Naja, egal. Anderes Thema, mal für eine andere Sendung. Ich gehe jetzt mal von der WWE ein bisschen weg und gehe mal in alles andere, wovon ich was mitgekriegt habe diesen Monat außerhalb der WWE. Bei Plätzen 5 und 4. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, wen ich auf 5 und wen ich auf 4 packe, weil es eigentlich beides Spannung. Okay. Aber ich packe mal auf Platz 5 Dante Leon. Der ist nämlich aktuell in Japan unterwegs bei Pro Wrestling Noah und hat sich da den GHC Junior Titel geholt. Und zwar von mein Gott, wie heißt er denn hier? Mac. Auch von Game Changer. Mein Gott, bin ich hier. Ich stehe gerade so auf dem Schlauch hier, Freunde. Es ist mein Gott, der. Wie heißt denn Mac weiter? Oder davor? Ninja Mac, mein Gott. Ach, Alter. Ey, ist für alle schon spät. Ja, Ninja Mac, der den vor ein paar Wochen erst gewonnen hat, also ist noch nicht so lange her. Allerdings war das wohl eher ein Unfall, beziehungsweise notgedrungen, weil der, von dem man gewonnen hat, während des Matches sich verletzt hat und nicht weitermachen konnte. Da hat man wohl dann spontan sozusagen entschieden, Ninja Mac den zu geben. Und ja, jetzt konnte sie den sich halt Dante Leon sichern. Und ja, freut mich für ihn. Den sehe ich eigentlich bei Game Changer sonst eigentlich auch immer ganz gerne. Ist ja da auch ein gern gesehener Gast. Meistens war nur in den, also in Anführungsstrichen nur in den Scramble-Matches. Aber ja, Glückwunsch. Und apropos Game Changer, die eine Game Changer-Show, die ich geguckt habe, war das Nick Gage Invitational. Nummer 7 müsste es jetzt gewesen sein, wenn ich jetzt nicht komplett gerade daneben liege. Und da würde ich nämlich an den Sieger meinen Platz 4 geben. Und das ist John Wayne Murdoch, der im Finale Alex Colon besiegen konnte. Als Finale, also so, als man, als klar war, wer sind die vier Teilnehmer, wusste man genau, was das Finale wird. was leider auch so ein bisschen bei mir die Show im Gesamten leicht runterzieht, sagen wir es mal so.
Okay.
Weil, also für mich war keine Spannung drin. ja, auch so in den Halbfinals und so. Da hatten wir Alex Colon gegen Zyklope und Murdoch hatte Cole Redrick. Da hat sich Matze wieder groß gefreut. Heimlicher Favorit von mir, Big Joe. Ein Typ, der auch, ich glaube, der ist sogar Engländer, könnte, wenn der bei Gallus mitmachen würde, würde keinem auffallen. Weil der aussieht wie einer von denen. Nur, dass der in weißem Hemd und weißer Feinripp-Unterhose angetreten ist. Ohne Hose. Also nur mit der Feinripp-Unterhose. Okay. Das war, ja. Aber immerhin hat er, glaube ich, einen Schlips angehabt. ja. Sagen wir es mal so, die ist nicht sehr lange weiß geblieben.
sie wurde rot.
Ja. Wie gesagt, ansonsten das Turnier an sich, also weil ich hier gerade nochmal gucke, bei Cage Match hat es auch eine 6,5 die Show. Waren halt vor allem die Turniermatches und zwischen Halbfinale und Finale gab es noch ein Scramble-Match. Das war eine okay Show, die könnte man easy weggucken, aber wie gesagt, mir hat ein bisschen die Spannung zwischendrin gefehlt. Aber ansonsten, hey, dafür, dass die jetzt halt mit drin ist bei Fight Plus, wie alle Game Changer Shows, das ist eine easy Guck-Empfehlung, wenn man das eh hat. Man muss natürlich den, ne, ist halt auch eine Nick Gage Invitation, der heißt jedes Match Deathmatch. Das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen Bock drauf haben, ansonsten ist das...
Wer kein Blut sehen will, dann nicht.
Ja, das wäre durchaus von Vorteil. Ja, wie gesagt, hier nochmal, ich meine, gehört zu haben, dass John Wayne Murdoch nicht mehr, so, also im nächsten Jahr kürzer treten will. Irgendwas war da. Ich glaube, Alex Colon auch irgendwie, da haben sie auch, glaube ich, während der Show irgendwas gesagt, dass der ein bisschen zurückfahren will. Zumindest vor allem, was Deathmatches auch angeht.
Ja, Colon macht das ja auch schon Ewigkeiten, ne?
Ja. Und ja, wie gesagt, vielleicht war das nochmal so der letzte Abschluss bei den beiden. Aber ja, das dann für Platz 4 bei mir. Und dann gucken wir mal, was es so an Gurken gibt. Ich fange mal an kurz mit Facebook. Matze hat zur Gurke geschrieben, ist vor allem im Salat ein leckeres Gemüse. Alles klar. Dafür hat der Tomasch ein bisschen mehr geschrieben. Bei der Gurke hat er stehen. TK, also Tony Khan, ein Markt, der bei AEW am Ruder ist und buckt vor sich hin, wie es ihm gefällt. Ja, machen die meisten Booker immer so. Finde viele Booking-Entscheidungen der letzten Monate für mehr als fragwürdig. Julia Hart's Turn, Acclaimed-Titelgewinn, Britt versus Jamie Garcia und JAS, also Jericho Appreciation Society. Swerve und Keith, Jade, die härteste Bitch, lässt sich den Titel stehlen. FDR, Phil-Booking und so und vieles mehr. Zuletzt Double J, der Spots bekommt, obwohl seine Zeit wohl länger vorbei ist und absolut keinen Mehrwert mehr bietet. Doch, er hat Mehrwert geboten, weil es mein Highlight bei Full Gear war, nochmal die alte TNA Musik von Jeff Jarrett zu hören.
Ja, gut, Jeff Jarrett haben wir, glaube ich, auch im All Elite Wrestling Podcast erwähnt, ist eigentlich eher für was anderes da, aber gut, sein ja. Vertrag ist halt Double J, er hat halt gesagt, ein paar Matches ab und zu zwischendurch. Ja. Okay, aber er nimmt jetzt nicht gerade die Main Spots ein. Also, ich war am Anfang auch nicht begeistert, weil ich auch dachte, na, noch so ein Oldie. Aber gegen die Fehde mit Sting oder sag ich mal, um ihn irgendwo in der Mitte auf der Card, ne?
Ja.
Sag ich mal, als Polster, dass die Leute sich mal ein bisschen erholen können nach 30 Sports-Wrestling-Matches, kommt hier mal kurze Unterhaltung rein und das Match ging auch nicht lang. Also, wie gesagt, für das, wenn er so kurzfristig auftritt, hat das vielleicht einen Mehrwert für andere Faces, aber ich glaube nicht, dass er da noch länger involviert sein wird. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man das natürlich nicht haben will. FTA, muss ich halt sagen, die haben so viele Titel, die sind halt auch viel woanders unterwegs. Wir haben halt bei All Elite Wrestling seit längerem nicht sehr viel Relevanz. Und daran habe ich mich eigentlich auch gewöhnt, weil sie halt auch japanmäßig halt unterwegs sind oder da irgendwelche Matches beschreiten oder in anderen Indie-Shows. Kann ja noch kommen, dass sie da ein bisschen recht sind. Bei allem anderen, ja, ist, denke ich mal, eine Geschmackssache. Mein Jade Cargill, die Story war halt schon auch ein bisschen dumm, das stimmt.
Ja.
Ja, aber. Ja, es ist halt immer Geschmackssache halt. Ja. Ne? Man gefällt es halt wieder, andere sagen nee. Aber.
Ja, ich werde vielleicht auf ein, zwei Teilaspekte gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn ich bei meinen Gurken angelangt bin. Das ist, das kann ich jetzt schon mal sagen. Gurken ist diesmal das, wo ich mehrere von habe.
Das ist dann doch wirklich ein Garten von Gürkchen her.
Ja, bei mir gibt es Gurkensalat. Aber jetzt lass uns mal kurz gucken, was bei Twitter reingekommen ist. Haben wir da noch irgendwas? Wurden da auch ein paar Gurkensamen gepflanzt und fleißig bewässert?
Ja, ein Gürkchen bzw. Kurzgurke haben wir von Olli macht Quatsch. Ja, kurz und belanglos. Wow. In den letzten Wochen recht langweilig. Wow.
Hashtag Geschmackssache.
Ja, jetzt muss ich mal hochscrollen. Dann haben wir den Feuerpapa, der hat Gurke diesen Monat wieder extrem aufgefallen. Wrestling-Fans der beiden großen amerikanischen Ligen, die das jeweilige andere Produkt nicht konstruktiv, sondern viel zu emotional und subjektiv bewerten und dadurch abwerten. Das nenne ich mal eine Gurke. Ja.
Ja,
momentan geht es auch wieder heiß hin und her, wo ich auch manchmal denke, boah, lasst euch doch einfach berieseln und wenn euch es nicht gefällt, dann schaut das doch einfach nicht.
Ja, ich hoffe, dass, falls er den AEW-Podcast gehört hat, dass ich ihm da nicht zu sehr negativ war.
Ja, du bist halt eingesprungen und dann normalerweise hättest du den Event ja wahrscheinlich auch gar nicht in Gänze gesehen.
Nee, also ja, zumindest
nehme ich mal an.
Sag mal so, hätte das wahrscheinlich das ein oder andere wie das Trios-Titel-Match halt dich.
Hätte vorgespult.
Ja.
Ja.
Aber gut,
von daher gehe ich halt auch, dann finde ich es aber auch mal gut, dann jemanden mit dabei zu haben, der jetzt nicht so in dem Produkt ist. Um dass du mir halt dann auch mal sagst, hier, das ist jetzt auch ein bisschen nicht so dolle. Das finde ich schon ganz okay, aber halt, es gibt ja auch dauerhaft Leute, die.
Nee, klar.
Ne?
Also ich sag mal so.
Gewisse Ligen gucken, wo ich mich dann auch mal frage, weil du guckst es jetzt schon seit einem Jahr und beschwerst es seit einem Jahr. Das ja, ist
also,
halt eine Tatsache, die ich halt auch eher auf Twitter halt natürlich auch sehe.
Ja, klar.
Dann denke ich mir nach einem Jahr. Dann lass es doch einfach. Ich habe es ja auch mal eine Weile lang gelassen, wo ich gesagt habe, ne.
Ja, also, kleine Anekdote. Bei Cage Match gibt's, also aufgefallen ist es mir seit Monaten mittlerweile, egal welche WWE-Show, die kann noch so einen guten Durchschnitt haben. es gibt immer einen, der so irgendwie eine 4 oder 5 gibt, selbst wenn alle anderen nur 7 oder besser geben. Und jedes Mal so, ja, eigentlich war es langweilig, es ist eigentlich nichts passiert. Und ich denke mir nur so, Alter, du schreibst das seit 3, 4 Monaten. Ey, dann guckt's doch nicht. Oder, also
wenn falls sich wer zwingt, dann eindeutig schreibt, ist es langweilig nach 3, 4 Monaten, dann ja.
Also, wie gesagt, ne, wenn seine Meinung ist, hey, ne, aber wo ich mir halt so denke, das ist halt jede Woche und vor allem gefühlt halt, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber sehr oft bei Raw, SmackDown und NXT und ich denke mir so, Alter, du hast, ich habe von dir noch nicht die letzten Monate nichts Positives gelesen, vielleicht mal eine Pause machen. Andererseits, weil man kann ja dann immer so ein bisschen so gucken, was hat der sonst so bewertet. AEW guckt derjenige auch. Ich glaube auch noch ein bisschen was in Japan. Bei AEW ist er voll drin und gibt da 8 und 9. Alter, mein Gott. Man muss vielleicht nicht 20 Wrestling, Stunden Wrestling in der Woche gucken, dann halt nur 3 oder 4. Ist doch auch okay. Gibt ja noch andere Sachen, die man machen kann.
Das ist immer schwierig. Gut, wenn man viel Wrestling gucken will, aber ja. Ich gucke ja auch viel. Aber mittlerweile ist es natürlich auch so, nach was weiß ich, jahrzehntelang, da pick ich mir natürlich auch immer halt das da halt raus.
Ja, klar.
Ist halt auch klar. Wieso aber da? Gut, das was? Ist.
Oh, das.
Jetzt haben wir, warte mal, jetzt haben wir eigentlich eine Gurke, habe ich doch noch hier gehabt.
Du hattest Olli und den Feuerpapa.
Genau. Oder? Hat er überhaupt keine Gurke? Doch, von Nick habe ich, ja, er nennt es halt Flop, aber bei uns ist es die Gurke, Nick. ja, All Elite Wrestlings Darstellung von Tony Storm als Women's Champ mit unrühmlichen Gipfel in Form von tödlichen Buhrufen in Full Gear Match gegen sie in, als Face Champ und Demontage auf allen Ebenen. In Klammern unabhängig davon freue ich mich natürlich sehr für die großartige Jamie Hayter. Ja, das kann ich bestätigen. Es war ein unrühmliches Booking, was Toni Storm auf jeden Fall betraf, weil sie halt nicht so gezündet hat. Hätte den Belt vielleicht eher zu geben, wäre vielleicht dann nicht so sehr in Buhrufen gegipfelt, wie es dann halt bei Full Gear der Fall war. Dazu muss ich aber halt auch sagen, kann ich zum Teil verstehen, zum Teil kann ich aber immer noch nicht Fans verstehen, die Konstellation bei einem Live-Event zwischen einem Face und einem Heel grundsätzlich immer so durcheinander bringen, die Faces auszuwohnen und die Heels zu bejubeln. Oh. Obwohl sie genau wissen, welche Rolle da gerade eigentlich im Ring stattfindet. Und dass man dann andere damit runterzieht, beziehungsweise ihn jetzt halt natürlich zu einer leichten Gurke halt hier nominieren lässt. Es ist unrühmlich natürlich in einem Titelmatch den Face so auszubuhen, aber das liegt halt auch an den Fans selber. Und dafür gehört denen eigentlich eine Gurke.
Ja.
Hätten sie, sag ich mal, Toni Storm nicht so ausgebuht, dann wäre das Match eh auch noch auf einer anderen Ebene vielleicht halt abgelaufen. Das stört mich halt schon immer, aber in letzter Zeit ist es wieder sehr, sehr, sehr ja, sehr arg. Und man muss, glaube ich, bei Plotline auch ein bisschen aufpassen. Was man ja jetzt bei SmackDown, da habe ich mir auch gedacht, Sheamus auszubuhen und Sami Zayn zu jubeln, das geht wieder in eine Richtung, die nicht gut ist. Ja. Das ist auch so ein Beispiel.
Ja, also wo ich immer noch sage, oder bei wem es mir auch schon vor Monaten aufgefallen ist, wo ich immer so ein bisschen so gedacht habe, boah ey, da sind die positiven für das, was er darstellt, eigentlich auch ein bisschen sehr viel sind halt auch so Seth Rollins und Jericho jeweils. Ja. Wobei es da meistens oder zumindest eine lange Zeit sich halt oft auf den Entrance beschränkt hat.
Ne? Seth Rollins, ja.
Vor allem
aber halt, mittlerweile jetzt bei Austin Theory, denke ich, wird sich das irgendwann anders drehen. Was, glaube ich, aber bei Seth Rollins dann nicht schlimm ist, wenn er wieder in die faceigere Rolle geht.
Ja, das ist eben, also bei ihm ist es eben so ein schleichender Prozess. Wie gesagt, bei Jericho ist mir halt oft aufgefallen. Mm. Aber da ging es meistens dennoch, weil zwar der Song, also Judas, mitgesungen wurde, aber während des Matches wurde Jericho oft ausgebuht wie nichts Gutes.
Ja.
Das ist dennoch so was, wo ich sage,
ja
das ist okay. Ja. Die mögen
aber den Song. Halt im Match sollte die Konstellation bei den Fans halt, die auch schon länger dabei sind, auch ein bisschen so getragen werden, wie sie eigentlich dargestellt wird in dem Match. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann wird es ein komisches Match.
Sich halt da auch so ein bisschen halt auf die Geschichte, die erzählt wird, so ein bisschen einlassen. Das hilft oft in vielen Lagen beim Wrestling.
Aber ich kann die Gurke auch verstehen, ja.
Waren das jetzt die Twitter-Einsendungen oder gibt es
noch einen? Ja. Da haben wir
gut. Twitter durch. Möchtest du denn deine direkt?
Soll ich schon gleich meine raushauen?
Ja, ich brauche danach dann so 10 Minuten.
Ich habe es ja eigentlich eben schon genannt gehabt. Das ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht den Fans die Gurke geben, aber irgendwie gebe ich sie ja doch eigentlich, weil wie gesagt, ich hatte es eben schon genannt, sich auf etwas einzulassen, sollte man schon so tun. Wenn man aber dann meint, okay, eine Story oder halt jemanden, sage ich mal, nicht da so darzustellen, wie es einem halt einem passt, dann haltet da halt auch einfach erstmal die Klappe. Also die Fans vor Ort in der Halle, auf die beziehe ich mich ja jetzt. Ne, aber penetrant, sag ich mal, ein Face-Out zu buhnen, das hatten wir schon bei Reigns. Und das ist dann nicht gut, weil man zieht andere Fans dann wieder da mit rein, dann gibt es wieder Diskussionen, dann wird wieder so alles miteinander vermischt, wo es dann zum Schluss gar nicht mehr eigentlich geschnallt wird, worum es dann eigentlich auch geht. Also wenn man vor Ort ist, dann buht halt den verdammten Heel halt aus. Und wenn ihr ihn nicht ausbuhen wollt, weil ihr ihn halt cool findet, dann jubelt halt erstmal innerlich und denkt euch, ja okay, dann ich will ihn aber auch nicht unbedingt ausbuhen. Beim Face, wenn ihr ihn halt auch nicht unbedingt zujubeln wird, dann jubelt ihm halt auch nicht zu, aber buht ihn halt auch nicht aus. Ne? Hm. Das ist das, was die Fans vor Ort betrifft. Ich meine, die Fans daheim vorm Fernsehen, ja, wenn wir noch irgendwann so ein Fernsehen haben sollten oder so ein Jahrhundert miterleben sollten, dass man auch Reaktionen von Fernsehzuschauern einspielen mit könnte. Das wäre verrückt. aber dann wäre genau das Gleiche. Ja, das ist so jetzt meine allgemeine Gurke für diesen Monat.
Ja, gut. Dann fange ich mal an. Jetzt wird es, wie gesagt, ein bisschen länger.
Ciao, ich geh mal. Bis später.
Ja. Nee, ich habe ja gerade so ein bisschen so angedeutet, dass Tomasz seine Gurke ich so in Teilen vielleicht mit einbeziehe. Wir fangen mal von unten an. Von ja, hat mich zwar genervt den Monat, aber ist nicht das Schlimmste, was passiert ist. Zieht sich so ein bisschen, also es könnte vielleicht in der nächsten Give Me Five Ausgabe könnte ich das vielleicht nochmal aufmachen. Es geht nämlich um Ring of Honor Final Battle, bei dem man es bis vor, also ich sag mal, Mal heute ist Sonntag, jetzt muss ich kurz rechnen. Ja, bis vor 2, 3 Tagen, man genau, um genau zu sein, ein Match feststehen hatte. Eine Woche vorm Event. Mit Jericho gegen Cesaro. Und der gesamte Aufbau bzw. Nicht-Aufbau für Final Battle, das ist halt. Und was da denn jetzt passiert, das ist. Oh, da habe ich schon so ein bisschen bei uns im internen WhatsApp-Chat so ein bisschen gelästert. Mittlerweile noch fest dazugekommen sind ja Wheeler Yuta gegen Daniel Garcia um den, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist der Pure-Titel, den Daniel Garcia hat. Den vorher Wheeler Yuta hatte. Und da haben wir dann schon das zweite Match. Ich weiß gar nicht, Jericho gegen Cesaro, das wievielte Match um den Ring of Honor World Title das jetzt ist. Ich glaube auch schon mindestens das dritte, aber nee, egal.
Zweite, oder? Er hat einmal dann verloren.
Gab es da nicht sogar noch ein Rückmatch zwischendrin mal bei Dynamite oder so?
Eigentlich nicht, soweit ich mich erinnern kann.
Und dann gibt es noch ein Damentitel-Match mit Mercedes Martina. Nee, nicht Martina, Mercedes Martinez. Ja, ich bin jetzt, auf jeden Fall, Ring of Honor, ja. Ne? Man kennt sie auch noch von WWE unter anderem und von ganz und seit 10 Jahren vorher im Independent-Bereich unterwegs gewesen. Die ja aktuell noch die Ring of Honor Damen-Titelträgerin ist und wie gesagt, jetzt gegen Athena ran muss. Wo ich, also sagen wir mal so, alles andere als ein Titelwechsel würde wahrscheinlich so gefühlt jeden in der Halle und vorm Bildschirm überraschen. Ist auch so ein Match. Wie gesagt, das sind die drei, die offiziell feststehen. Und jetzt nach Rampage scheint es wohl noch auf ein Match zwischen Samoa Joe und warum auch immer Juice Robinson hinauszulaufen.
Ja.
Ich vorher noch so.
Ja, schon sehr. jeder andere, nur er nicht.
Ja, ich hatte noch vorher, also wirklich so, wahrscheinlich am Abend vorher noch so, also wenn sie wenigstens auf die Karte ein Rückmatch von Full Gear so, entweder gegen Hobbs oder gegen Wardlow, ne, irgend sowas, da hätte ich Bock drauf. Auch wenn es halt, ich sag mal, nur ein Rückmatch wieder gewesen wäre, hätte ich genommen.
Ja, aber es macht halt mehr Sinn, auf jeden Fall. Ja.
Aber Juice Robinson, da denke ich mir auch so.
Kommt halt aus dem Nichts.
Und vor allem, ich sehe halt auch da 0,0 Chancen. Wobei Juice Robinson ist so ein Name, der gerne mal Sachen gewinnt, wo man so vorher denkt, warum sollte der jetzt hier ein Match und vor allem einen Titel mal gewinnen? Dann gewinnt der auf einmal irgend sowas. Das hat er auch schon bei New Japan hingekriegt. Von daher, wer weiß. Und ein weiteres Match, was so ein bisschen, wie gesagt, hab's halt nur jetzt mitgekriegt, dass das jetzt so erwartet wird, ist Strickland und Keith Lee, also Swerve in Our Glory, wieder als Tag-Team gegen Shane Taylor und ich glaube JD Knight oder so. Irgendein Typ, der mir jetzt gerade nichts sagte. Vielleicht ist es einer, der vorher schon bei Ring of Honor mit Shane Taylor unterwegs war. Sagte mir zumindest gerade vom Namen her irgendwie nicht so richtig was, wo ich auch so gedacht habe, also nach Full Gear? Sind die jetzt wieder im Tag-Team? Ich meine, wie
ja,
gesagt,
sie haben ja miteinander geredet bei einer Dynamite-Show.
Wie gesagt, ne? Hey,
man weiß nur nicht, was sie miteinander geredet hatten, aber anscheinend klappt das wieder, aber gut.
Und hey, wenn man dann nicht so dieses klassische, die haben Beef, trennen sich und hauen sich dann direkt rüber ein, hey, kann man ja machen. Nur was hat das jetzt mit Ring of Honor zu tun? Also, gut, Keith Lee und Shane Taylor, die waren bei Ring of Honor vor ein paar Jahren mal ein Tag-Team, bevor Keith Lee dann gegangen ist zur WWE.
Mm.
Da könnte man, ne, was draus bauen. Aber halt so die Kombination sehe ich jetzt nicht so. Und ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, jo, da habe ich jetzt Bock drauf. Wäre es ein Singles-Match zwischen den beiden, würde ich sagen, hey, zwei große, etwas fülligere Typen, die sich durch die Gegend wemsen, nehme ich. Aber so bei dem Tag-Team-Match denke ich jetzt auch so, puh, jetzt haben wir da 5 Matches und da ist nichts mit bei, wo ich jetzt so denke, ja, habe ich Bock drauf, so wirklich. Habe ich dann auch bei uns im Chat dann so geschrieben, so, wenn ich das Ding nicht schon vorbestellt hätte, Gott sei Dank, und das ist das Einzige, was weshalb ich keine Träne dem nachweine am Ende, mit Credits, die ich eh gehabt habe bei Fight. Und seitdem die liegen, die ich eh fast alle gucke, alle jetzt bei Fight Plus mit drin sind, ich die nicht mehr kaufen muss, brauche ich die Credits eigentlich fast nur noch für AEW Pay-Per-Views. Und ja, Ring of Honor, weil viel mehr andere Sachen sind dann nicht, wo es sich überhaupt lohnt, dafür was auszugeben. Von daher ist das noch ganz entspannt, aber wenn ich da jetzt die 20 Dollar, Gott sei Dank nur 20 Dollar, weil Ring of Honor Shows, also die letzten oder die anderen in diesem Jahr waren ja teilweise bei 30 und mehr. Aber für die 20 sah ich dann noch so, ja, Mai. Ne, aber ganz ehrlich, ich sehe da jetzt nicht so den Riesenansturm drauf. Also, aber naja, wie gesagt, es fehlt auch noch FTA, Ring of Honor Tag Team Champions. Ist noch nichts zu sehen. Es gab, glaube ich, vor 2 Wochen Mann, hatten die ein Match bei Rampage und danach ist der Gun Club rausgekommen. Also, ne, die Söhne von Billy Gunn. Wo ich auch, als ich das gelesen habe, gesagt habe, die bitte jetzt nicht bei Final Battle FTA gegen die beiden. Da muss man irgendwas Besseres finden als die beiden. Nix jetzt gegen die beiden, aber macht halt auch wieder bei, wenn es um Ring of Honor geht, 0,0 Sinn und vor allem nicht in einem Titelmatch. Aber wie gesagt, das ist ja daher so ein bisschen so eine Gurke, die sich vielleicht noch im nächsten Monat, beziehungsweise bei der nächsten Give Me 5-Ausgabe, ich dann nochmal, vielleicht nochmal reingrätsche. Ist im Moment so der Aufbau von Final Battle. Eigentlich war oder ist zumindest mal vorgesehen gewesen, vielleicht immer noch. Mal gucken, dass wir darüber einen Podcast machen. Basti hat schon gesagt, oh nee, danke. sagen wir es mal so, die Leute, die sich das antun wollen würden, potenziell, die Liste ist nicht mehr sehr lang. Ich hoffe aktuell so ein bisschen auf Alex. Weil ansonsten bin ich im Zweifel der Einzige, der sich anguckt von uns. Sollte dem so sein, dass ich der Einzige bin, wird es im NXT Deadline-Podcast, den ich auf jeden Fall mit Stefan mache, werde ich da einfach am Ende dann was zu Ring of Honor noch sagen, für den Fall, dass es kein eigener Podcast wird, aber. Ne, falls ihr auf den wartet und der nicht passiert, dann wisst ihr jetzt schon warum. Weil einfach das Interesse bei keinem so groß war, dass sie sich die Show angucken wollten. Außer der die halt schon vorbestellt hat, bevor das erste Match feststand. Weil es halt übrigens auch noch Final Battle. Ach ja. Ich kann mich noch an letztes Jahr Final Battle erinnern, wo auf einmal ein Braun Strowman aufgetaucht ist mit EC3. Und die dann noch so ein bisschen Werbung für die Liga da gemacht haben und man gedacht hat, da kommt jetzt können noch irgendeine Storyline kommen, ist nie wieder was passiert. Gut, waren auch nicht groß noch die Möglichkeit, aber da hat man noch so gedacht, na, mal gucken, ob da jetzt irgendwann mal was passiert. Ach ja. Naja, egal. Das war Nummer 1 von 3.
Hui.
Nummer 2, der dümmste Shitstorm diesen Monats oder vielleicht einen der dümmsten Kontroversen in Anführungsstrichen, die ich seit einer langen Zeit mitgekriegt habe. Diesen Monat ist bei SmackDown wieder zurückgekehrt zur WWE Sarah Logan. Kennt man vielleicht noch. Mitglied der Riot Squad und Ehefrau von dem einen von den Viking Raiders. Ich kann mir immer nicht merken, von den Namen, wie die jetzt, wer jetzt Eric und wer Ivar ist. Ich glaube, es ist Eric. Der früher als Raymond Rowe unterwegs war bei War Machine. Der mit weniger Gesichtsbehaarung und mehr Tattoos. Ich glaube, das ist die einfachste Beschreibung. Auf jeden Fall, ne? Die beiden ja auch Ehepaar. Und sie jetzt zurück, so ein bisschen so als Begleitung, vielleicht Managerin der Raiders. Und ich weiß nicht, wer Max the Impaler kennt. Ist eine Ich glaube mittlerweile nicht mehr unbedingt als Dame, sondern ich glaube Non-Binary nennt sie sich jetzt mittlerweile. Ist jetzt das, was offiziell für Max angebracht ist als Bezeichnung. Ich tue mich gerade schwer jetzt mit er oder sie und was da jetzt das ist. Deshalb sagen wir einfach mal für Max. Und Max und die zurückgekehrte Sarah Logan hatten oder haben gewisse Ähnlichkeiten, was ihr Outfit angeht. Und auch was die Gesichtsbemalung angeht.
Ach so, ja.
Weshalb dann natürlich wieder, ja, die WWE, die klaut wieder. Und wie können die nur? Und Max hat eine, ich glaube, eine Tag-Team-Partnerin. Ich glaube, die heißt irgendwas mit Heidi Haubitze oder so ähnlich. So ähnlich. Ich glaube auf jeden Fall Heidi mit Vornamen. Nagelt mich nicht drauf fest, weil die Dame, oder vielleicht Dame, ne, man weiß es immer nicht, ich nicht so genau kenne. Auf jeden Fall gehen die beiden jetzt irgendwann mal nach Japan. Das habe ich mal bekommen. Egal. Besonders bei der Gesichtsbemalung, wo beide haben halt so sozusagen so unterhalb der Augen und dann bis oben hin alles in einer Farbe, sozusagen eine dunkle Farbe Richtung Schwarz, vielleicht auch ein dunkles Blau oder sowas, was weiß ich nicht, so alles bemalt. Und da kam dann so das typische Twitter-Shitstürmchen, auch in Foren und sowas, wo er sich dann da so drüber ausgelassen hat. Und ich denke mir, habe mir nur so gedacht, ich kannte Max schon, die war, bevor Ring of Honor in die Pause gegangen ist, da auch mal mit bei gewesen. Unter anderem in dem Damen-Titelturnier war Max drinne, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder sie hat den. Oder es gab dann mal später ein Titelmatch. Auf jeden Fall, ne, in der Damen-Division war Max auch Bestandteil bei Ring of Honor. Da kannte ich so vor allem her von. Das große Problem an der Sache ist, mal ganz abgesehen davon, dass Max kein Wikinger-Gimmick hat, sondern aus dem Wasteland kommt, wo jetzt vielleicht die ersten Glöckchen schon in welche Richtung das geht, ist das große Problem, das Outfit von Max ist sowas von 0,0% was Originelles. Wer vielleicht den Film Mad Max, könnte natürlich Zufall sein, ne? Mad Max Fury Road kennt. Mit jetzt überlege ich gerade, wie ich wollte gerade Tom Holland sagen, aber der heißt nicht Tom Holland. Ist ja auch egal. Schauspieler. Irgend so einer. Auf jeden Fall gibt es da eine Figur, die von ich glaube Furiosa heißt sie, wird von einer bekannten Schauspielerin dargestellt. Ey, ich habe gerade Probleme mit meinem Namen. Ey, das ist furchtbar. Auf jeden Fall, wer mal Mad Max Furiosa googelt, denkt sich so, und dann daneben mal ein Bild hält von Max the Impaler, denkt sich so, das sieht ja sehr ähnlich aus. Charlize Theron war der, ist die Dame, die ich meinte. Und natürlich nicht Tom Holland, sondern Tom Hardy. Mein Gott, ey, ist halt furchtbar. Auch das Outfit von Max the Impaler könnte halt direkt aus Mad Max Fury Road stammen. Vielleicht hat sie auch den Namen Max daher, wer weiß es. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Aber wie gesagt, ne, da wurde halt WWE und Sarah Logan dann halt vorgeworfen, dass sie es bei Max geklaut hätten. Obwohl das halt nicht mal ansatzweise ein originelles Outfit war. Und was noch dazu kommt, es gab vor ein paar Jahren ein Videospiel, Hellblade Senua Sacrifice. Der Name der Hauptdarstellerin oder des Hauptcharakters Senua, vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Wenn ihr das danach googelt und das Bild seht vom Spiel, was vorne auf der Packung drauf ist, denkt ihr so, das sieht aber auch irgendwie aus wie Max the Impaler bzw. Sarah Logan bei SmackDown. Also, ja, wie gesagt, das war einer der dümmsten Shitstorms, die ich seit langem im Wrestling-Bereich gelesen habe. Also, dass das Ding von Frau Logan nicht originell ist, geschenkt. Aber, dass da kamen dann halt auch Leute rum, die so meinen, ja, Max sollte die verklagen, die WWE und Sarah Logan und sowas. Und ich mir so gedacht habe, kann sie gerne versuchen. Aber ich weiß nicht, ob, ich glaube, Mad Max gehört mittlerweile zu Disney oder so.
Keine Ahnung.
Ja, ist auch egal, aber sagen wir es mal so, es, ne, also ich würde das vielleicht nicht zu sehr an die große Glocke hängen, weil die Ähnlichkeiten doch sehr hart sind mit Figuren aus dem Film und auch aus anderen Werken, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Aufmerksamkeit drauf packen würde, nicht, dass da noch irgendwo einer vielleicht für Charakterdesign noch irgendein Trademark hat und Max the Impaler das halt so ganz leicht gestriffen hat, um es mal freundlich auszudrücken. Wie gesagt, das ist, aber das war wieder, das war halt so dieses typische, auch vor allem so dieses typische Twitter-Empörungsding, wo ich mir nur so, es gab dann Leute, die ihn auch so gedacht haben, sag mal, seid ihr eigentlich alle irre? Von keinem von beiden ist das originell. Das, da gibt's dutzende Quellen, woraus sie das aus Popkultur, Film, Fernsehen, Videospiele, wo die das, sag ich mal, entliehen haben. Und dann kommen da echt welche, die sagen, ja, die sollten die verklagen auf Schadensersatz. Kann ja wohl nicht sein. Und dann so, wir so gefühlt so mit Popcorn so mehrere so daneben saßen. Ich auch so ein bisschen so, ja, mein Gott, ihr seid alle echt schon ein bisschen dumm. Das war, ja, das war sowas, wo ich mir wieder gedacht habe, ja, genug Internet eigentlich für heute. Aber eine Geschichte, über die ich mal reden musste, müsste. So, jetzt Nummer 3 versuche ich mal schnell abzuhandeln, weil das ist der dicke Fisch diesen Monat. Es sollte am 12. November eine Show, beziehungsweise es gab die sogar, die Show von New Evolution Wrestling oder kurz NEW, hat nichts mit der deutschen NEW zu tun, geben in New York City. Unter anderem mit Ultimo Dragon, Josh Alexander, Alberto El Patron, was an sich schon eine Gurke wert wäre, dass man, dass jemand Alberto bookt. Und von Noah waren Katsuhiko Nakajima und Naomichi Marafuchi mit vor Ort. Und auch das einzige Gute daran, dass El Patron da war, Ricardo Rodriguez war auch da. Kennt man ja auch noch aus dem WWE, aus der WWE-Zeit. Ja, was ist passiert? Warum das bei mir als ganz großes, ganz große, riesenfette Salatgurke im Kürbisformat hier ist? Während der Show wurden einige der Aktiven darauf aufmerksam gemacht, dass es mit der Bezahlung an dem Abend vielleicht ein bisschen schwierig wird, um es mal freundlich auszudrücken. Der Veranstalter wurde dann noch, ich nenne es mal, dingfest gemacht oder aus oder sagen wir mal ausfindig gemacht. Der hat sich dann allerdings geschafft, sich zu verdrücken, weil er einen medizinischen Notfall hatte. Er aber zumindest das Geld, was an dem Abend durch Merchandise und hier so Sachen, wenn du Fotos machst mit den Leuten, das ist ja in den USA meistens nicht kostenlos, zumindest das Geld hat er halt sozusagen den Leuten übergeben. Und dafür müsste ich eigentlich auch noch einen extra Platz geben. Josh Alexander hat dann auch dafür gesorgt, dass das Geld, dass das da halt da bleibt, hat das dann auch nochmal nachgezählt und unter den Leuten dann verteilt. Gab am Ende auch einen Main-Event, ein Six-Man-Tag-Match zwischen den 6 Leuten, die ich vorhin schon genannt hatte. Summa summarum fehlten am Ende gut 14.000 US-Dollar für Bezahlung für die Leute, die anwesend waren. Ich glaube, in der Undercard hatte auch unter anderem Tasha Steelz ein Match. Oder es war Kira Hogan. Eine von den beiden. aber ist ja auch... Ich glaube sogar, die hatte die damals, Hatte Tasha Steelz da noch den Titel bei Impact?
Könnte das hinkommen? Ich nicht sagen.
Egal, auf jeden Fall. Muss ich noch gucken. Also, nee, Tasha Steelz ist die bei Impact ist, ne? Ja, ich glaube, die war's, weil es auch irgendwie was mit Impact, glaube ich, angekündigt war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ein paar sollen wohl ihr Geld gekriegt haben, aber die Main Eventer nicht. Noah ist wohl immer noch damit beschäftigt, die Verantwortlichen so ein bisschen ausfindig zu machen und dann nochmal nach dem Geld nachzuhaken. 14.000 ist schon eine ordentliche Summe, die da am Ende gefehlt hat. Und was man aber den Leuten, die da waren, zugutehalten muss, die haben halt, obwohl zu dem Zeitpunkt schon relativ klar war, dass sie wahrscheinlich gar keine oder nur einen sehr, sehr geringen Teil ihrer Bezahlung kriegen würden, haben sie trotzdem den Main Event gewirkt in einem Six-Man-Tag-Match. Und von den Leuten, die anwesend waren, heißt es, dass die da auch sich nicht mal ansatzweise geschont haben, sondern dann richtig was richtig Anständiges abgeliefert haben. Und ja, da hast du deine Show mit relativ großen Namen und dann fehlen da am Ende 14.000. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dafür kriegt die NEW da, was hatte ich gesagt, New Evolution Wrestling, glaube ich, was, definitiv die ganz große goldene Gurke für den November. Stories, die man leider ab und zu mal im Wrestling mitkriegt, dass da der Veranstalter sich verkalkuliert hat, ganz leicht.
Rechnen war nicht so sein Ding.
Ja, oder halt mit mehr Einnahmen gerechnet. Wobei halt 14.000 ist halt, also selbst so bei Indie-Shows, selbst wenn du jetzt mit 50 Euro für ein Ticket rechnen würdest, was jetzt halt sehr, sehr viel wäre, ne, fehlt da halt, ist das halt eine ganze Menge. Da bist du halt trotzdem, reden wir von ein paar hundert Zuschauern, die dann da mehr hätten sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Halle aussah, ob da überhaupt mehrere hundert Zuschauer noch reingepasst hätten oder sowas. Aber ja. Gut. Haben wir uns genug ausgelassen. Gehen wir mal zu Platz 3 und 2 über. Ich mach's mal ganz kurz. Ausnahmsweise. Platz 3, Donovan Dijak. Er ist wieder da. Ich freue mich sehr. Juhu.
The Big Boss Man, Donovan Dijak.
Ja, wobei, ich fand die Vergleiche.
Es gibt ein Bild im Internet, ich weiß nicht, da hat man nur seinen Oberkörper, die Brille und das Gesicht in dem Moment. Und das erste halt, was ich dann neben morgen gesehen habe, war nur, ne, Oberkörper, Brille und sein Gesicht. Und das erste, was mir halt einfiel, The Big Boss Man, halt, ne, als er damals noch mit seinen schwarzen Klamotten und so rausgekommen ist. Ja. Das war für mich das Erste, was in meinem Kopf sofort bing gemacht hat.
Interessant.
So lachen.
Bei ganz vielen Leuten online war die erste Assoziation Berlin. Also das alte Alex White-Gimmick, ja, aus der WCW.
Stimmt, könnte man auch nehmen.
Und
ja.
Dijak hat jetzt mittlerweile, für die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ganz schwarze Haare und auch so ein Bart.
Genau. Und allein dieser Bart war so wirklich Big Bossman-Style. Und die Brille, die Sonnenbrille, weißt du? Hm. Aber gut, Berlin kam auch.
Ja. Meine erste Assoziation, als ich ihn da gesehen habe, fragt mich nicht, warum, war Scott Steiner auch WCW-Zeiten. Da hat er auch irgendwann mal so einen schwarzen Goatee auch ähnlich so. Das war irgendwie so mein erst, beziehungsweise ich glaube, wenn irgendwer Dijak jetzt als den großen, den älteren Bruder von Bron Breakker vorgestellt hätte, das hätte auch teilweise funktioniert vom Bart alleine her irgendwie. War meine Assoziation, ja. Jeder hat dann eine andere, aber ich freue mich, er ist jetzt wieder da, mal gucken,
Ist schon gut, ja, das stimmt.
Ja, mal gucken, was Aids macht, vielleicht auch bei Deadline. Bisher ist er noch in keinem Match drinne. Ich habe erst so ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht bei Deadline macht man ja jetzt eine neue Matchart, also neu in Anführungsstrichen. Das ist auch einmal so alles zusammengefegt, was man so an Regeln finden konnte und in einem Match verwurstet.
Es ist schon wieder viel zu kompliziert, aber
ja, das finde ich auch, ehrlich gesagt. Im Endeffekt gibt es da ein Number One Contender Match. Eine Art Multi-Man Iron Match. Iron Man Match. Gewinnen tut der, der am Ende die meisten Punkte hat. Wenn du gepinnt wurdest, wirst du für 90 Sekunden noch in einen Käfig gesteckt. Also da ist auch noch ein bisschen TNA mit drin. So ein bisschen, ne, so ein bisschen King of the Mountain, so ungefähr.
Ja.
Aber wie gesagt, dass dann halt die Punkte da am Ende zählen, ja, das ist ein bisschen sehr kompliziert. Ich habe erst so ein bisschen, aber wie gesagt, der Sieger kriegt ein Titelmatch. Gibt es eins für die Männer und eins für die Damen. Die Teilnehmer wurden diese Woche bekannt gegeben, beziehungsweise der letzte Teilnehmer, beziehungsweise letzte Teilnehmerin gibt es nächste Woche. Gibt es noch sozusagen so ein Qualifikationsmatch. Ich habe erst so ein bisschen darauf spekuliert, dass er da vielleicht reinkommt und das Ding direkt gewinnt. Aber mal gucken, er hat sich in seinem ersten Auftritt direkt mit Wes Lee angelegt und den erstmal umgehauen. aber die Woche hat er eine Promo gehalten, wo er auch so nach dem Motto Wes Lee, Apollo Crews, Bron Breakker, scheißegal, ich hau alle um. Er ist zumindest jemand, bei dem ich es glaubhaft finden würde, wenn er gegen Breakker geht und das Ding auch gewinnt. Weil ja gefühlt seit Monaten immer die Frage ist, ja, wer soll jetzt eigentlich Bron Breakker meinen Titel abnehmen? Vielleicht ist Dijak der Mann. Ich würde mich drüber freuen. Matze würde sich drüber freuen. Wären zumindest zwei Leute, die sich drüber freuen. Ja gut, Dijak selber wahrscheinlich auch und wären wir schon zu dritt. Das reicht
doch. Nimm mich mit, dann sind wir zu fett.
Ja, wie gesagt,
von
aber...
Von 4 auf 3. Platz 3. Muss ich jetzt gerade mal raus. Da haben wir's. So, soll ich Platz 3? Ja.
Ja, machen wir.
Oder wolltest du erst um die 2?
Meine 2 ist ganz kurz Bloodline. Und da gab es den Monat genug Sachen. Sami Zayn, der Main Event bei Survivor Series und wie das abgelaufen ist. Die Usos mit dem neuen Tag-Team-Rekord für längste Regentschaft. Deshalb einfach Bloodline als Ganzes. Und da brauche ich nicht viel Erklärung für.
Das ist wahr. Da war eine Menge drin. Jo, dann bin ich mal jetzt doch wieder ein bisschen nicht WWE. Jedenfalls Platz 3. Wer ein bisschen Popcorn-Wrestling mag, ein bisschen Flippy, Floppy, Floppy. Ja, ist bei All Elite Wrestling halt bei Full Gear mit dem Tag Team Title Match halt die Elite. Na, gegen Pentagon und Phoenix und tralala. Ja, sehr gut aufgehoben. Und beim Frauen-Wrestling war ich ja schon halt bei der WWE bei Platz 4, aber Platz 3 kriegt für mich bei Full Gear halt Toni Storm gegen Jamie Hayter. Haben wir ja auch schon jetzt drüber gequatscht gehabt. Ein sehr gutes Match, abgesehen von den Fanreaktionen in dem Match, war es ein richtig gutes Women's Match in diesem Monat. Da habe ich aber noch ein paar bessere für später. Jo, Platz 3, da sind wir dann wieder, nee, Platz 2, Entschuldigung, Platz 2 sind wir dann wieder bei der WWE und zwar bei dem ja, World Cup. Du weißt, ich habe mitgefiebert mit einem gewissen Herrn Santos Escobar.
Ja, ich hätte ihm auch sehr gegönnt.
Obwohl ich sagen muss, ich hätte es mir eigentlich denken können, auch schon bei Lucha Underground als King Criano war er auch immer derjenige, der eigentlich immer prominent dargestellt war. Ja, einmal hatte den Gift of the Gods Title ja gewonnen gehabt gegen Phoenix und ihn dann aber auch 7 Tage später wieder gegen Phoenix im Ladder Match verloren zu haben. Ja, war ja auch 2018 eine Weile lang bei Impact in der X Division. Da hatte ich mir auch schon gewünscht, oh, gebt ihm doch den Titel, hat er auch nie gekriegt. Hatte da aber, ja, wer mal reinschauen will, 2018 so um den Drehpunkt so herum. Ja, gegen Matt Sydal, Taichi Ishimori, Drago, Trevor Lee, wer war da noch? Ich glaube, Brian Cage. War halt auch meist in der Gruppierung mit Drago und Aerostar zusammen. Ja, es war eine ganz gute Zeit auch mit der X Division 2018. Jetzt beim World Cup hatte er Nakamura gegen sich. Fand ich ein sehr gutes Match. Ich fand, davor war noch, glaube ich, das Tag Team Match, was sehr gut war. Da war die Luft halt, glaube ich, dann ein bisschen raus, was man bei den Fans so gemerkt hat. Ich hatte da erst das Gefühl, dass man Nakamura weiterkommen lässt, weil ich ja auch immer denke, na gut, Nakamura bräuchte ja auch was in der Hand, aber eigentlich doch nicht. Das hat er gewonnen gehabt gegen Nakamura, war relativ kurz gehaltenes Match mit 8 Minuten, aber durch die Eingriffe von seiner Gruppierung war das doch dann da eigentlich doch relativ verständlich. Danach kam das Match gegen Butch, was auch sehr gut war, natürlich auch wieder mit den Eingriffen. Ja, und dann hatten wir natürlich das Finale. Prinz Puma gegen King Cuerno. Ricochet gegen Santos Escobar. Lucha Underground-Fans, ja, dürften sich gedacht haben, ah ja. Was haben wir hier für ein Finale? Gut. Kennen wir, aber nehmen wir auch, denke ich mal. Ja, natürlich war es für Santos Escobar. Und ich dachte auch eigentlich, bis alle verbannt worden sind, die gesamte Gruppierung um rund Santos Escobar, ab da wurde mir schlagartig bewusst so, oh nein. Dieses Match wird er nicht gewinnen. Warum? Dann habe ich halt eine Weile lang überlegt und hatte dir ja noch geschrieben, war natürlich erst erbost. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, okay, um der Story mit, ja, Ricochet und Walter, ach Quatsch, Walter, Gunther, der Mann heißt ja Gunther, um da noch ein bisschen halt, ja, die weiter zu spinnen. Ricochet hatte ja verloren, ne? Gegen Gunther den Titel. Dann dämmerte es mir auch, worauf man hinaus will. Und da Gunther ja auch zur Zeit mit ne?
Braun
Dem Big
Strowman.
Man, genau, Braun Strowman zu tun hat und Ricochet ja auch im World Cup mit Braun Strowman zu tun hat. Ab da war mir dann halt dann schon bewusst, auf was Triple H da halt hinaus will. Ja, Ricochet hat's gewonnen. Ich habe erstmal dumm da gesessen, gedacht so, what? Begeistert war ich jetzt nicht wirklich und bin es auch immer noch nicht. Storyline-mäßig kann ich es verstehen, wenn man jetzt auch für Gusche gegen Gunther hinaus will. Eventuell, dass Gunther den Titel eventuell gegen Ricochet verliert.
Wollte gerade sagen,
Pumpen. Ja.
ich gehe nämlich auch so mittlerweile aufgrund dessen, was die letzten Wochen passiert ist, dass dank Strowman Ricochet das Ding gewinnt und
Genau.
Richtung
Ja, Gunther
Rumble,
und Strowman geht's dann auch noch
ja, für
wahrscheinlich,
einen
ne?
Rumble denn Gunther gegen Strowman und
Ja.
Santos da vielleicht nochmal seine Chance kriegt.
Ja, gut, würde. Ich meine, man kann ja die Story dann um Ricochet und Santos Escobar halt natürlich wieder aufnehmen. Ricochet ist halt, ja, der Face, der er sein soll. Ja, kann man, Irgendwann muss man der Gruppierung aber halt auch. Was mich ein bisschen stört, vielleicht hätte ich das nochmal als Gurke nehmen können, dass hier Gruppierungen halt doch wirklich immer ein bisschen sehr loserhaft dargestellt werden. Siehe Judgment Day. Abgesehen von der Gruppierung halt jetzt um Gunther, ne? Drumherum. Aber ich denke mal, es wird. So wie du dir dann auch denkst, drauf hinauslaufen. Sommen kostet Gunther den Titel, Ricochet wird dann neuer Titelträger. Es geht dann Gunther gegen Sommen und Ricochet könnte dann nochmal gegen Escobar stattfinden. Ja, aber wie gesagt, Santos Escobar, es waren tolle Matches. War dann halt mein Platz 2.
Ja, das auf jeden Fall. Also mir hat grundsätzlich das mit dem Number One Contender Turnier mit dem World Cup und SmackDown, SmackDown World Cup und Fox, so rum haben sie es ja genannt, auch ganz einfacher Titel. aber ich hatte da durchaus schon meinen Spaß mit. Wie gesagt, ich hätte es auch Santos durchaus gegönnt, aber alleine dadurch, dass er halt der Heel ist und man mit Gunther auch einen Heel als Champion hat, habe ich halt so gedacht, ja, am
Ist
Ende
halt auch
machen sie
schön.
dann halt das Standardding, der Face gewinnt.
Obwohl man ja sagen muss, die Gruppierung um Santos Escobar bei NXT war ja zum Schluss eigentlich eher face-mäßig unterwegs, ne?
Ja, also das ist
Soweit
halt
ich mich
so.
noch erinnern kann.
Mein Chi, ne, ist halt so ein bisschen so, das ist mittlerweile auch so eine Plattitüde, so ein bisschen so das Eddie Guerrero-Ding, ne? So die cocky Latino-Leute, die gerne mal auch ein bisschen unfair sind, vielleicht mal ein bisschen cheaten, aber irgendwie trotzdem man die mag.
Ja, da ging es ja auch gegen die Gruppierung um Gunther herum. Und da war ja Gunther eigentlich mehr die heilige Sache. Soweit ich mich noch erinnern kann,
Nee,
aber.
hier Tony D'Angelo war es doch am Ende.
Ja, am Ende, aber halt
Ja.
zwischendurch hatte man. Nee, da waren ja eigentlich Gunther, glaube ich, eher die Face und Escobar und die Gruppierung war da eher heelmäßig unterwegs.
Das kann ich jetzt gar
Ja,
nicht mehr so genau sagen.
bei NXT, weil es halt so gute Matches waren, wurde Gunther und die Gruppierung halt ja um ihn herum halt ein bisschen Imperium halt eher bejubelt für die Aktionen im Match halt dann wiederum, ne?
Ja.
Ja, gut, aber gut, kann man sehen, muss man abwarten, wie man da noch eine Gruppierung irgendwie auch mal wieder turnen lässt. Mal abwarten. Aber an sich war das World Cup-Turnier schon eine nette, schicke Sache, um halt auch die Zeit zu füllen bei SmackDown. War schon
Jo,
gut.
das auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich glaube, sie hatten gesagt, in 2 Wochen, also die Woche nach NXT Deadline, findet denn das Intercontinental-Titelmatch statt zwischen Gunther und Ricochet. Wie gesagt, im ersten Moment war so mein Gedanke, ja, gewinnt Gunther halt. Ne, so ganz trocken. Aber jetzt so mit dem Ganzen mit Stummeln, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich auch so gedacht, ja, wer weiß. Vielleicht, ne, ist es denn halt, dass da von außen was. Denn ich sag's ganz ehrlich, Gunther gegen Strowman sehe ich halt sehr, sehr hart für einen Rumble. Ist das bei mir so in der Planung mit drin. Und da
Ja,
brauchst du halt
muss,
keinen Titel.
weil die beiden sich ja jetzt auch die ganze Zeit da immer ein bisschen bekriegen und Braun Strowman hat ja Ricochet ein bisschen gehuldigt und ihm die Hand gegeben und tralala. Von daher denke ich mal, geht die Konstellation so eigentlich, denke ich mal, weiter. Wenn nicht, okay,
Ja.
dann wird es spannend, wie man es drehen will.
Ja. Denn ich sag's ganz ehrlich, ich bräuchte jetzt halt im Zweifel auch einen Strowman, nicht unbedingt mit dem Intercontinental-Titel.
Das ist
Und
richtig.
das wäre jetzt zumindest ein Eingriff von Strowman und dadurch verliert Gunther, wäre jetzt zumindest der einfache Ausweg aus der Frage, ja, wer soll jetzt eigentlich Gunther stoppen? Wie gesagt, da wäre ich durchaus nicht böse drum, wenn man das so macht. Aber zumindest finde ich, ist in dem Titelkampf ein bisschen Spannung mit drin. Und für den Fall, dass halt Ricochet gewinnt, hat man da halt auch einiges, sag ich mal, an Herausforderungen durchaus im Petto.
Denn ja, für die Nicht-Main-Eventer ist es eine gute Konstellation, um den EC-Title halt dazu gehen.
Ja, denn auch ein Sami Zayn Solo-Sikoa. Alles, was eigentlich in dem Turnier drin war, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, könnte. Also da gäbe es viele Möglichkeiten. Aber naja, wie gesagt, abwarten, Tee trinken, was da sich entwickelt. Wie gesagt, im Moment ist man ja dabei, eigentlich alle Divisions bei WWE wieder so ein bisschen zu stärken. Bei den Damen bei SmackDown, da haben wir ja auch öfter so, die Damen-Division bei SmackDown ist ein bisschen meh. Jetzt haben wir die Woche Tegan Nox auf einmal wieder da.
Ja, aber die sehe ich eher dann Tech-Team-mäßig vielleicht. Wieder ja. Die Konstellation halt, gell?
Ja, ja, klar, das auch. Und dann gab es ja die Woche auch noch ein Video für Lacey Evans, die jetzt wieder bei ihren Leuten vom Militär mittrainiert. Der fünfte Reboot Back dieses Jahr. Oh, ich muss sagen, das Video war gut gemacht. Mm. Und so dieses so, ja, lief nicht so, dann gehe ich halt ne, wieder zu meinen Marines sozusagen zurück und trainiert dann damit und man stellt sie dann wieder so, so ein bisschen so als harte Sau dar.
Das war halt, ja nie das Problem. Das Problem war immer dieses Face oder Heel Gemisch. Ja. Dann mal so, nein, doch, nie. Ja. Und die Reaktion, entweder zieht sie keine oder immer die falschen.
Ja.
Halt, ja. Sie face, wird sie ausgebuht.
Ja. Ja, mal sehen. So zumindest
passiert auch nicht viel.
Ja, also. Aber wie gesagt, wenn sie auch noch wieder da ist, dann hat man zumindest so langsam wieder eine etwas bessere oder vor allem eine etwas breitere Division auch bei SmackDown. Das wäre auch nicht so verkehrt.
Ja.
Naja, bevor wir unsere Plätze Nummer 1 machen, gucken wir noch, was wir bekommen haben. Auf Facebook habe ich vom Matze auf Platz 5 hat er Full Gear in Gänze. Auf Platz 4 hat er Lana Austin wird Progress Women's Champion. Ich weiß nur, was Progress ist. Lana Austin kenne ich gar nicht. Aber das macht nichts. Auf Platz 3, er bleibt direkt bei den Damen. Jamie Hayter holt sich den AEW Women's Titel. Auf Platz. Matze hat nur auf Platz 2 die Usos für den neuen Rekord im WWE Tag Team Titelbereich. Achso, auf Platz 1 hat er natürlich zum dritten Mal in Folge Sami Zayn inklusive der Storyline der Wargames. Ja, alles klar. Deshalb habe ich.
Hätte mich gewundert. Ja. Obwohl er, glaube ich, noch bei Twitter geschrieben hat zu Jamie Hayter. Ich glaube, ihr hat er auch gratuliert direkt, dass er sie ja schon seit GWF-Zeiten schon kennt.
Ja, die ist ja auch schon
mitbegleitet ewig. Hatte, wo er selber noch mitgemacht hat. In dieser Liga und dass es ihn auch sehr freut, diese Fortschritte bei ihr zu sehen und dass sie diesen Titel halt jetzt auch bekommen hat.
Ja.
Ja, das ist schon, also sie hat schon einen Modsprung gemacht, das kann man schon echt sagen.
Und der Tomasch hat Usos gegen New Day von SmackDown 12-12 vom 11.11. Das war halt der letzte Kampf, bevor die Usos offiziell längste Tag Team Champions aller Zeiten geworden sind. So dieser letzte Roadblock. auf Platz 4 hat er Shibata, hat bei AEW Rampage Nummer 66 vom 4.11. ein reguläres Wrestling-Match mit oder gegen Orange Cassidy. Shibata ist immer gut. Auf 3 hat er Sammy und die Bloodline-Storyline geht munter weiter. Herrlich, dies zu sehen. Er und Jay sind jetzt richtig Uzi miteinander. Hat dann halt vor allem eine Survivor Series Wargames.
Ich glaube, das Uzi-Shirt verkauft sich auch, glaube ich, wie blöd, oder?
Ich glaube auch. Also mittlerweile fürchte ich fast so, dass Uzi das ist auch so ein Ding, was wir in 5 bis 10 Jahren immer noch
glaube ich auch
gechantet bekommen, wenn keiner von denen mehr überhaupt aktiv ist ungefähr. Wobei in 5 bis 10 Jahren sind die vielleicht noch aktiv, so alt sind die ja noch nicht. Auf Platz 2 hat der Logan Paul, was er zusammen mit Reigns im Schurkenstaat abliefert, war absolutes Top-Niveau. So kann man Gelegenheitswrestler einsetzen. Hut ab vor so einer Leistung. Ja. Noch besser wäre es natürlich, wenn man sich dabei nicht gefühlt alles im Knie zerschießt. wobei es wohl nicht, nicht ganz so schlimm war, wie es hätte noch sein können. Ich weiß jetzt nicht, was die
also alles kaputt ist irgendwie doch nicht so.
Nee, also ich glaube, er muss halt nicht operiert werden, um da halt die Bänder wieder dran zu pappen. Sondern es ist halt so die weniger schlimme Version, die aber halt trotzdem heißt, ne, Schiene und Pause und Krücken und sowas für eine ganze Weile. Aber er hätte sich halt noch wesentlich mehr zerschießen können. Wenn wir immerhin, ne, das haben wir ja auch im Podcast drüber geredet, also ich glaube mit Stefan habe ich drüber geredet, dass es halt immer die Stimmen gibt, die bei einem Logan Paul so sagen, ja, wer weiß, ob der sich wirklich verletzt hat oder ob das nicht so ein bisschen PR ist. Aber ich glaube, das würde man bei ihm relativ halt schnell merken, weil der halt relativ viel Zeugs macht. Wenn der in 3 Wochen ohne Krücken und wie nennt man das hier, Knee Brace, ich überlege gerade, was ist das deutsche Wort dafür? Naja, egal. Ne? Ohne das Ding, was Stone Cold Steve Austin immer noch heutzutage trägt. Wenn er halt ohne sowas denn rumläuft in 2 Wochen oder sowas, ja, dann würde es vielleicht schon auffallen. Aber ja, mal gucken, was da noch passiert. Aber das Match an sich, wie gesagt, das war auf jeden Fall richtig gut. Ja. Gucken, was hat Thomas denn auf 1? Auf 1 hat er stehen. Möge die Regentschaft des neuen AEW Champions ewig währen. Natürlich Nummer 1 MJF für seinen Titel gewinnen gegen Moxley bei Full Gear. Jetzt wird man sehen, ob er eine Liga tragen kann, denn spätestens seit Punks Entgleisung geht es ordentlich bergab bei AEW. Das sieht man vor allem bei den Zuschauerzahlen in den Hallen. Und jetzt auch teilweise bei den Ratings. Ja. Gut, dass sein erster Auftritt bei einer Show die niedrigste Zahlen in der werberelevanten Zielgruppe ever für eine normale Dynamite-Ausgabe hatte, würde ich ihm jetzt noch nicht anlassen.
Ja, weiß Gott, was da wieder alles nebenher lief, aber ich hab's auch gelesen, ja.
Eigentlich nicht mal so wirklich viel. Also was vor AEW diese Woche war, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, war noch ein Fußballspiel von der WM. Allerdings war das irgendwann am Nachmittag. Also und dann noch was anderes, was aber auch nur so 1,2 Millionen Zuschauer hatte oder sowas. Also sagen wir mal so, die Konkurrenz war eigentlich nicht so groß, aber irgendwie haben einfach die Männer an dem Tag nicht Fernsehen geguckt oder sowas.
Ja, man ist glaube ich unter 1.880.000 oder 900.000.
Ja, ja, also, aber das
war man geblieben, ne?
Ja, ja, das war man die Woche davor auch schon, aber da war halt die Zielgruppe immer noch bei 3,6, also bei 0,36, was halt so Standard im Standard AEW-Ding ist. Und diese Woche war man irgendwie auf 2,6 runter. Also da, das ist
komisch.
Da waren gerade bei den Männern, wo man sonst immer sehr, sehr stark ist, waren irgendwie 20% weniger als die Woche davor. Und es gibt keine Erklärung. Also selbst die sich mit den Ratings auskennen und die analysieren, so bei den, auch so die Viertelstunden-Sachen, alle so, keine Ahnung, wo die hin sind. Es gibt eigentlich nichts, was jetzt unbedingt daneben lief, was jetzt auf einmal bei den Männern in dem Bereich so viel mehr gezogen hat. Keine Ahnung, vielleicht war es, ne, aber wer weiß. Das ist, manchmal ist es halt so. Vielleicht ist es in der nächsten Woche dann schon wieder besser, aber das war halt so diese Woche so. Was zur Hölle ist da auf einmal passiert? Naja, aber wie gesagt, mal gucken.
MJF kann man nehmen, ja.
Ja, hab ich jetzt nicht, aber ich vielleicht ja du. Beziehungsweise erstmal natürlich, was bei Twitter ist.
Die Twitter-Leute, ja, also Olli macht Quatsch. Unser Oliver Klemann macht eigentlich nicht Quatsch, finde ich. Aber gut. Er hat auf Platz 5 auch Logan Pauls Leistung bei Crown Jewel. Platz 4 Sarah Logan Comeback. Ja, Platz 3 Mia Jim Comeback, ja. Habe ich mich auch stimmt, gefreut. War ja auch diesen Monat. Ja, es waren viele Comebacks wieder bei der WWE. Gut, meine sind immer halt kleinere Comebacks. Aber ja. Bei Mia habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, bei All Elite Dressing. Nein, das hier hat sie ein bisschen mehr Relevanz als dort, denke ich. Ja, Platz 2 hat der Jamie Hayter, neue All Elite Women's Champion. Und ja, auch hier Platz 1 MJF, neuer All Elite Wrestling Champion. Oh, und dann gehe ich mal hoch. Hier muss man ja mal ein bisschen rumscrollen. Der Feuerpapa. Ja, Platz 5, Full Gear, die Elite wie versus Death Triangle. Nummer 4, die Usos als längste Tag Team Champions. Platz 3, oh, endlich mal auch genannt, Austin Theory, sehr gut erzählter Monat, mit Titelgewinn gekrönt. Das ist richtig. Nummer 2, MJF. Ja, dass er World Champ ist, exklusive monatlangen Aufbau mit grandiosen Promos. Ja, und da freut sich Matze Nummer 1. Sami Zayn, monatelang hervorragendes Storytelling, gipfelt in diesem Meisterwerk der Erzählkunst. Womöglich kann man erst in der Retrospektive in ein paar Jahren beurteilen, was Sammy generell speziell aber an diesem Abend für die Plotline-Geschichte geleistet hat. Dann hat er noch, ja, Honorable Mention Nummer 1, der Intercontinental und US-Titel-Picture seit Monaten gut Geschichten. Und die werden massiv aufgewertet. Nummer 2 hat er noch ein Becky Lynch bei War beim 28.11., ja. Ihre Interaktion mit dem Publikum beim Eröffnungssegment, was ich ja auch schon erwähnt habe, war schon herausragend. Und dann haben wir noch den Nick hier, der hat aber nur 3 Plätze, weil ich es mitgekriegt habe. Ja, auch Nummer 3, Becky Lynch und ihr meisterlich saucooler Ausflug in die Crowd bei Raw. So ein unterschätztes, anspruchsvolles Segment mit dem Benefit Bayley direkt ihre beste Promo seit ihrem Comeback zu entlocken und Bayley für mich erstmals seit Damage Control interessant zu machen. Ja, kann man auch so sehen. Platz 2 hatte die Storyline MJF gegen Moxley inklusive, ja, Titelgewinn vom Herrn Friedmann. Darunter hat er leider das falsche Bild gepostet von einem gewissen Herrn Friedmann. Der hier um die Ecke bei mir hier in Frankfurt ein paar Häuser hat. Grüße, um die Häuser könnte er sich auch mal kümmern, falls er hier zuhört. Herr Friedmann, ne, mal ein bisschen Geld investieren. Und wo ist denn hier der Platz 1 hin verschwunden? Platz 1 natürlich unangefochten. Highlight des Monats, das Storytelling dieses Main Events, natürlich die Plotline bei den Wargames. Ja, dann haben wir hier Twitter durch.
Gut. Ist deine Nummer 1 heute schon mal gefallen?
Nein. Gut. Ich glaube, sie wird auch bei dir nicht fallen, weil das jetzt wieder eine Liga ist, die nicht einmal bis heute erwähnt ist. Und ich bin ganz froh, dass ich sie genommen habe und ich habe sie mal gleich auf die 1 gesetzt.
So. Ja. Also ich kann jetzt schon mal sagen, meine Nummer 1 ist bis heute auch noch nicht gefallen. Nicht mal ansatzweise in die Nähe. Also, und es sollte mich jetzt, also es werden, ich glaube, da müssten schon die Schweine fliegen, damit du dasselbe hättest wie ich.
Ja, denke ich mir.
Ja, deshalb, dann fange ich mal ruhig an. Denn ich habe was ganz Historisches. Weil, also, da ist schon halb, so ein halbes Schwein ist da schon geflogen. Ja, was ist passiert? Am 20.11. gab es eine New Japan Stardom Crossover Show. Wer die Geschichte von New Japan kennt, sag es mal so, Damenwrestling bei New Japan Shows schwierig. Das ist da, in Japan ist das eh so sehr, sehr stark getrennt, Männer und Damen. Meistens halt jeweils ihre eigenen Ligen. Da ist kaum was mit Vermischung und sowas. Und Stardom gehört jetzt auch schon eine Weile zu Bushiroad, der Mutterfirma von New Japan. Und da gab es jetzt halt die erste große Crossover-Show, in deren Main Event auch direkt der IWGP Women's Titel ausgefochten wurde, wo es ein Turnier für gab. Und ich habe mir gedacht, einfach weil es halt auch historisch durchaus relevant ist, gibt es einfach mal für mich Platz 1 für die gesamte Crossover-Show. Wo wir auch so interessante Sachen wie Zack Sabre Jr. Zusammen mit Julia gegen Tom Lawler und Sayuri in einem Mixed-Tag-Match. Suzuki-Gun gegen Suzuki-Gun, jeweils mit weiblicher Verstärkung. Warum auch nicht? Hiroshi Tanahashi, das müsste ich eigentlich fast Nicole vorlesen lassen, zusammen mit Utami, Hayashi Shita.
Geil.
gegen Hiroki Goto und Maika.
Das hätte ich doch alles hingekriegt, abgesehen von dem Seitennamen.
Ja. Jetzt wollte ich gerade einen schlechten Gag machen, so nach dem Motto, ob Maika auch ein Würstchen dabei hatte, das ist leider nicht überliefert. Wer die Werbung nicht kennt, Maika macht das Würstchen. Ich weiß nicht mal, ob es die Marke noch gibt oder ob es das nicht mehr. Das ist
eine gute Frage. Ich habe schon lange keine Werbung mehr gesehen, soweit ich mich erinnern kann.
Ja. Und auch nicht ganz unwichtig historisch gesehen, gab es bei der Show auch das letzte Match vom Great Muta bei New Japan. Zumindest wurde es so beworben. Ne? Man weiß ja, wie das so ist mit Rücktritten und sowas. Ne? Man soll nie sagen, aber zumindest wurde es so beworben. Da ist der gute Great Muta zusammen mit Okada und Toru Yano gegen das United Empire in Form von Hinare, Great Okan, Jeff Cobb angetreten. Und im Co-Main-Event hatten wir dann noch Will Ospreay, der gegen Shota Umino den US-Title verteidigt hat. In einem 24-Minuten-Match, wo ich auch so denke, das hätten wir bestimmt auch zusammenkürzen können. Egal. Und im Main-Event dann, wie gesagt, der IWGP Women's-Titel, das Turnierfinale, was dann die gute Kairi gewinnen konnte gegen Mayu Iwatami. Nach knapp 25,5 Minuten und damit die allererste IWGP Damentitelträgerin ist.
Das hätte mich auch gewundert, wenn man es nicht so gemacht hätte. Also ich glaube, das war von vornherein klar, wer diesen Titel bekommt.
Also ich habe heute eine News gelesen, das ist relativ frisch, weshalb es gerade so passt. Es soll eigentlich Frau Iwatami geplant gewesen sein.
Oh, okay.
Das Ding ist, der Titel soll wohl auch außerhalb von Japan viel verteidigt werden.
Da ist Kairi die bessere Alternative.
Und vor allem hatte Frau Iwatami keinen Bock auf eine größere US-Tour.
Dann erst recht. Kairi die bessere Alternative. Okay.
Also, ne, wie gesagt, ist alles immer so Gerüchteküche, aber das ist halt so, was ich vorhin gerade erst gelesen hatte, dass Mai Iwatami halt selbst denn sozusagen neu verhandelt hat und gesagt hat, ey, nächstes Jahr, ich will jetzt keine größere US-Tour, ne, gib dem mal lieber Film anders, passt schon.
ja gut, Kaibi, muss man halt sagen, durch die WWE ist natürlich bekanntere jetzt, ja, wenn es in die USA geht, also, ja.
Ja. Naja, ja, das ist meine Nummer 1.
Sehr schön.
Kann man auf New Japan World gucken und ich glaube, das hatte ich nämlich vorhin auch gelesen, seit erst ein paar Tagen, auf jeden Fall mittlerweile auch auf dem Streamingdienst von Stardom, bei dem ich mir immer nicht merken kann, wie der heißt. Ich glaub, es kann sein, dass der einfach auch ganz stumpf Stardom World heißt. Aber
der heißt, glaube ich, auch so, ja.
Im Zweifel ist das.
Ist auch Stardom World, ja.
Ja. Ja. Ansonsten wurde bei der Show auch gleich noch zwei Matches festgemacht. Denn nach dem Main Event kam die gute Tam Nakano raus und hat Kairi für Wrestle Kingdom rausgefordert. Womit war auch das erste Damenmatch auf
Kulinski.
Auf einer Wrestle Kingdom Card. Zumindest das erste auf der regulären Card. Es gab die letzten ein oder zwei Jahre, glaube ich, schon im Dark Match Bereich. Allerdings wurden die teilweise nicht mal auf New Japan World ausgestrahlt.
Ja, ja.
Und nachdem Ospreay seinen Titel verteidigt hatte und dann so, ja, jetzt habe ich ja alles besiegt, ne? Was soll da noch so kommen? Wurde dann so ein kleines Video eingespielt von so einem komischen Typen, den irgendwie keiner erkannt hat und sich gedacht, naja, wer bist du denn eigentlich? Hat er gesagt, ja, hi, ich bin der Kenny. Man kennt mich, ich komme mal vorbei. Ja. und dann wurde, war damit auch das US-Title-Match Willi gegen Kenny. Und ja, bisher ist das Damen-Match das, worauf ich am meisten Bock habe. Und vielleicht noch, weil wir ja nicht genug Titel bei New Japan haben, gibt es jetzt auch bald den New Japan World Television Titel.
Eieiei.
Da gibt es das Turnierfinale und da haben wir Zack Sabre Jr. gegen Renarita. Das ist zumindest auch was, wo ich sage, ja, habe ich durchaus, da habe ich Interesse dran. Zumindest ist mehr als an Jay White gegen Katsushika Okada, weil ja, wir wissen alle, Okada gewinnt. Nach 40 Minuten dem Main Event. Es ist.
Schauen wir mal, ob es so kommt.
Ja. Ich meine, ich werde mir Wrestle Kingdom angucken, einfach weil es halt Wrestle Kingdom ist. Aber ja, bisher, wie gesagt, 5 Matches stehen fest. Sehr interessant wird nochmal der 14. Da sind die beiden, da ist das Finale der World Tag League. Ich glaube, die normale und die Junior, weil die laufen parallel und veranstalten zusammen. Dann werden wir da noch 2 weitere Matches haben und der gute Carl Anderson guckt auch noch vorbei und verteidigt seinen Never Open World Titel. Mal gucken, wenn er den erfolgreich verteidigt, ob wir da nicht auf einmal bei Wrestle Kingdom WWE, AEW und New Japan alles in einer Show haben. Stand jetzt schließe ich es nicht aus. Aber ja, das abwarten, Tee trinken, werden wir dann noch sehen. Und jetzt gucken wir mal, was Nicole auf ihrem Platz 1 hat.
Ja, wir bleiben hier in den USA und gehen mal raus aus Japan. Ich bin bei Impact Wrestling, die wir nirgendwo genannt hatten. Was mir ein bisschen wehtut in der Seele, weil das Frauen-Wrestling oder die Knockouts-Division natürlich immer noch exzellent ist. Und da kommt gleich mal auf Platz 1 von Overdrive. War ja auch nochmal eine Veranstaltung von Impact. Ja, Jordynne Grace gegen Masha Slamovich, die zweite, in einem Last Woman Standing Match. Wer es schauen will, bitte anschauen. Echt exzellent.
Jordynne auf Fight TV für einen 10er.
Ja, denn, also Overdrive war eh auch eine gute Card. Gute Matches, kann man sich auch ungesehen anschauen. Jordynne Grace hatte eh auch gegen Giselle Shaw bei Impact am 10.11. noch ein sehr gutes Match. Danach erfolgte ja auch die Attacke von Masha Slamovich, wo es dann halt zu diesem Last Woman Standing bei Overdrive dann gemündet ist. Und Jordynne Grace macht einen guten Job. Bisher auch Masha und auch Giselle Shaw, die ich am Anfang auch erst dachte, bei allen beiden so, mal schauen, wie die sich so entwickeln. Bisher sehr gut. Von daher wird Jordynne Grace, glaube ich, jetzt noch eine Huldigung bekommen. Bei Hard to Kill geht es ja gegen eine gewisse Mickie James, die ja ein Impact-Original halt ist. Ich nehme mal an, Eine Jordynne Grace wird dann die Karriere von Mickie James beenden. Weil es geht da um den ja, Titel oder Karriereende von Mickie James. Ja, ich vermute mal, Mickie James wird dann, ja, wie du ja schon gesagt hast, ne, mit ihrem Mann Nick Eldis dann vielleicht auch Impact verlassen.
Beziehungsweise Nick Eldis verlässt ja im, ich meine auch schon ein paar Podcasts drüber geredet, im Januar NWA.
Ja.
Und da ist im Moment das Aktuellste, dass die beiden, also das Ehepärchen, zusammen mit Ric Flairs Schwiegersohn, dessen Name mir immer entfällt, der auch die ganzen Podcasts und hier diese WrestleCon oder wie das heißt immer macht.
Oh, keine
Conrad
Ahnung.
Thompson, genau, Conrad Thompson war es. Die starten nächstes Jahr eine eigene Liga
Noch
und
eine neue Liga hier schön.
ja, und zwar in Australien. Oceanic irgendwas.
Okay.
Also Ozeanien. Und interessantes Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe, da sollen die Sachen immer, also erstmal, man hat es erst für Ende des Jahres geplant, ist noch ein bisschen hin. Also für Ende 23. Und das soll dann so ein bisschen so eine, wie eine, ich glaube, bei uns kennt man es am ehesten so Comic-Con. Also eine Convention, wo dann halt man auch so Meet and Greets und alles sowas hat. Und es dann halt Wrestling gibt. Also
Okay.
gibt es ja auch durchaus so am WrestleMania-Wochenende oder sowas, hast du ja auch oft so diese so WrestleCon, glaube ich, auch teilweise schon gehabt, wo es dann die auch ganz viele so Live-Podcasts und sowas machen und es dann halt viele so Shows gibt. Und das so ähnlich, wie ich es bisher verstanden habe, vom Konzept her. Und das wollen sie dann halt in Australien machen.
Okay.
Ja, mal gucken.
Ja, gut, nein. Schauen wir mal. Also bei
Ja.
Impact kann man immer auch irgendwas Gutes finden. Wie gesagt, also Knockout Division, Women's Wrestling anschauen. Auch diese ganzen Cinematic-Sachen. Wir hatten ja hier noch ein bisschen PCO. Ja, wurde ja beerdigt von Eddie Edwards in der Wüste, in einem steinigen Grab. Und irgendwann hat PCO halt den Undertaker gemacht. Ne? Da kam dann die Hand hervor aus dem steinigen Grab. Das war wieder so gut umgesetzt halt. Das ist schon stark. Auch jetzt, wir hatten noch mit Eric Young und Cody Deaner
Er wird erstmal abgestochen.
halt wieder mal einen berühmten Tod bei Impact Wrestling. Eric Young ist tot bei Impact. Ist er wahrscheinlich das deswegen, weil er nämlich wechselt zur WWE und Impact macht ja manchmal das so, wenn jemand die Liga verlässt, soll er halt noch irgendwie, ja, sag ich mal, jemand anders overbringen oder ihm was in die Hand geben, dass man mit demjenigen dann besser arbeiten kann. Und hier ist es halt Cody Deaner, der ja dann wahrscheinlich einen Push kriegt dann bei Impact und Eric Young ist erstmal tot. Wir hatten ja auch auf Twitter dann eine Diskussion, auch eine Mickie James starb ja einst durch James Storm vor den Zug gestoßen. Wer es noch weiß, ich weiß nicht mehr, als Mickie James zurückkam, wie man das eigentlich aufgelöst hatte, ob sie dann nur ja, unfallmäßig halt nur lange dann, ne? Oder ob man das komplett übergangen hat, das weiß ich gar nicht mehr. Bei Rosemary oder beziehungsweise Su Yang hat man das ja immer noch mit Vater Mitchell, der ja Kräfte hat, Tote auferstehen zu lassen. Das kann man ja, hat man ja immer noch ein bisschen rumgebogen. Bei Mickie James weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass als sie zurückkam, ging es gegen James Storm und Serena Deeb damals noch. Aber ob man ihr dann eine Geschichte gegeben hat, warum sie eigentlich wieder zurück ist, obwohl sie vor den Zug gestummt worden ist, das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht weiß es noch einer von den Hörern. Könnte man mich ja da mal aufklären? Keine Ahnung. Wir haben es bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht irgendwie rausgekriegt. Ja, wie gesagt, Impact hat auch einen Platz wieder mal in meiner Liste verdient. Ich habe da auch wieder ein bisschen viel aufgeholt. Von daher ging der komplette Platz 1 für mich halt Impact und die Knockout Division und Jordynne Grace. Ja, da haben wir das geschafft.
Ja. Es könnte sogar sein, dass Impact indirekt für eine Gurke für den nächsten Monat verantwortlich ist.
Ja, sie haben ihren Vertrag geändert. Alles auf Dozen.
Ja. Und also sagen wir es mal so, Stand jetzt würde der Sohn von mir eine ganz fette Gurke kriegen. Man kann es ja mal ganz kurz erzählen. Impact hat einen zumindest teilweise in vielen Ländern Exklusivdeal, aber auf jeden Fall einen weltweiten Deal mit der Sohn abgeschlossen, dass Impact einen Tag nach US-Ausstrahlung in, ich glaube, über 170 Ländern auf der Sohn zu sehen ist und alle Spezials-Pay-Per-Views 7 Tage nach Ausstrahlung. Impact Plus, wer das abonniert hat, das bleibt. Nur wer das über Fight TV hatte, kann sein, also da ist mir jetzt erst aufgefallen, vielleicht ist das schon eine Weile so, über Fight kann man Impact Plus nicht mehr abonnieren. Könnte man mal, geht nicht mehr. Die Pay-Per-Views sind da aber, glaube ich, immer noch, dass man die bestellen kann, zumindest war es bisher so. Das Ding ist in der ersten Ankündigung so groß so, ja, hier die Länder, Großbritannien, Schweiz, Österreich und der ein oder andere schon so, warum steht da eigentlich kein Deutschland? So ganz vorne mit dabei? Komisch. Dann kam irgendwann so der Zone, die so gesagt haben, ja, ne, wie gesagt, über 170 Länder, außer diese hier. Und dann bei den außer diesen hier war vor allem UK und Indien, nicht UK, USA und Indien. Na, USA ist klar, und Indien hat man ja auch einen großen Deal und gefühlt Afrika. Fragt mich nicht warum, aber Afrika kriegt keine Zone oder so, oder zumindest keinen Impact. Und das war's. Auch auf der Liste von Ländern, wo es das nicht gibt, auch kein Deutschland mit drauf. So, war schon so, ist ja komisch. Dann gab es die ersten Leute, die zum Beispiel in Polen wohnen, also ne, das ist jetzt auf dem ein oder anderen Forum oder sowas, die in Polen oder Dänemark, Holland etc. Wohnen, die teilweise dann schon einen Tag nachdem die Ankündigung kam, bei The Zone Impact-Inhalte ältere schon hatten. Ja, Deutschland, nix. Denn da es ja hieß, ein Tag nach Ausstrahlung, habe ich gedacht, naja gut, Donnerstag ist Impact. Kann man ja, vielleicht kommt es ja denn, ne, manchmal ist der Sohn da auch so ein bisschen langsam, je nachdem wo. Vielleicht ist es ja dann ein Tag später denn da. Wie gesagt, Stand jetzt, Sonntag, 4.12., kein Impact da. Keine Informationen. Auf der Seite von der Sohn sind es. Ich habe gelesen, habe dafür aber keine Screenshots oder sowas gesehen, dass Deutschland mal auf der Liste von Ländern, wo das nicht kommt, mal kurz zwischendrin mal drauf gewesen sein soll. Aber vielleicht hat derjenige sich auch nur eingebildet oder hat da anstatt Gabun Germany gelesen. Man weiß es nicht. Ist halt eine unbestätigte Aussage. Aktuell steht es nicht mit drauf.
Ja, komischerweise hat mich ja auf Twitter auch jemand angeschrieben und gesagt, nee, sie haben Deutschland vergessen gehabt. Und ich dann schon so, ja, okay. Aber ich schaue es ja auch gerade noch mal durch.
Ja, ich habe eben auch...
Die Region, die Region Germany ist immer noch nicht mit dabei.
Ja, und was... Also, ne, wie gesagt, erstmal das große Mysterium um Deutschland. Und was ich auch ein bisschen interessant fand, das gestern oder vorgestern war es auch noch so, da hatte in einem Forum jemand geschrieben aus Österreich, bei uns ist Impact auch noch nicht verfügbar.
Ja, vor allen Dingen, wenn du halt hier steht zum Beispiel jetzt so gut, Belgien, Brasilien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Schweden. Jimmy, nein.
Ja, also
Impact Plus. Das, ja, da haben sie es auch und, nicht mit angegeben ja. gehabt. Keine Ahnung, also.
Ja. Wer weiß, vielleicht löst sich das Mysterium noch auf. Es gibt die Vermutung, weil ja WWE auf der Zone läuft bei uns.
Ja,
das Ding ist nur.
Geäußert, den Verdacht. Ja, bei Sky war es damals so, dass Impact nicht laufen durfte, weil die WWE damals bei Sky war.
Beziehungsweise, naja, die liefen dann sogar teilweise ein bisschen parallel, aber da war wohl WWE schon, da war wohl klar, dass der Vertrag ausläuft oder sowas. Das Ding ist halt nur, in Österreich und Schweiz läuft WWE auch auf der Zone. Die sollen
das
trotzdem.
War aber damals bei Sky ja auch schon so.
Ja, ja. Also. Wie gesagt, es ist gerade eine sehr komische Situation. Und wie gesagt, die Kommunikation von DAZN ist halt, sagen wir mal so, Minimum verbesserungswürdig.
Also ich habe Impact auf Twitter auch schon angeschrieben. Gesagt, ja, hallo, Germany.
Ja.
Antwort habe ich bis jetzt auch noch nicht gekriegt von der Impact.
Und wie gesagt, also ich habe jetzt halt keine, ich kann es halt nicht sagen, wie lange es auf Fight TV schon nicht mehr ist mit Impact Plus. Aber das war halt auch noch eine einfache Art, sag ich mal, in Impact Plus sonst zu kommen. Das ist halt jetzt auch weg und wenn du es halt über die normale Impact-Seite Impact Plus dir holen möchtest, geht halt nur mit Kreditkarte. Was jetzt zum Beispiel für mich halt einfach ein Problem wäre, weil ich keine Kreditkarte habe. Über DAZN hätte ich gesagt, wenn es bei DAZN kommt, der eine Tag, der ist mir ja scheißegal. Also,
ja.
Dann würde ich bei Impact ja auch reingucken. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Das würde ich sogar wahrscheinlich regelmäßig mitmachen. Aber ja, mal sehen. Auch ein Gerücht, was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, wo das denn mit Impact nochmal interessant werden könnte, der Vertrag von WWE mit DAZN soll noch bis April gehen. Man ist ja damit zu WrestleMania vor 2-3 Jahren bei DAZN gestartet. Der Vertrag soll bis dahin gehen. Bisher ist über Verlängerung noch nichts klar, da man ja mittlerweile auf in den USA unter anderem auf Peacock läuft, in, ich glaube, Indonesien oder Philippinen unter anderem bei Disney Plus. Sagen wir es mal so, es gibt den einen oder anderen Streaming-Anbieter, wo man in anderen Teilen der Welt mittlerweile mit dem WWE-Angebot beziehungsweise mit dem WWE-Network läuft, das es mittlerweile auch in Deutschland gibt.
Okay.
Mal gucken. Sagen wir es mal so. Mich wird es nicht stören, weil ungefähr im April auch mein DAZN-Abo ausläuft, weil dann meine Einjahresverlängerung zum günstigen Preis damals noch vorbei wäre und ich, ganz ehrlich, ich sehe immer noch nicht ein, dafür 25 bis 30 Euro im Monat zu zahlen.
Ja, für das bisschen Fußball.
Ja. Also ich gucke zwar auch mal Football und sowas, aber selbst da, lass mich mal alle 2 Wochen mal ein Spiel gucken oder sowas. Also ich nutze es halt nicht oft genug, auch wenn da Sachen sind, die ich durchaus gucken würde. Aber es gibt halt noch andere Sachen, die ich gucke und dafür läuft halt so. Also lass mich mal außer WWE vielleicht 1 oder 2 andere Sachen pro Woche gucken. Das ist mir halt so die 15 Euro... beziehungsweise im Jahresabo war dann immer noch ein bisschen weniger. Das war so meine Schmerzgrenze. Ja, naja, egal.
Ja, aber wie gesagt, wir mal. Abwarten, ja. Tee trinken.
So aber weit. Wie gesagt, wenn uns jemand aus Österreich beziehungsweise der Schweiz hört, gibt uns gerne mal Feedback, ob, falls ihr DAZN habt, gibt es Impact mittlerweile bei euch? Weil wie gesagt, von jemandem aus Österreich habe ich gehört, dass das bis Samstag noch nicht da war. Obwohl das halt eins der ersten Länder war, wo die ganz groß mit drinne standen, als die Meldung rauskam. Kann sich natürlich mittlerweile geändert haben, aber wie gesagt, würde mich mal interessieren, falls zufällig ne, jemand zuhört aus den Ländern und da mal Feedback gerne auf YouTube oder Twitter dalassen. Ansonsten Wrestling Talk Radio. .de ist unsere Webseite, da findet ihr das Archiv und alle wichtigen Sachen.
Okidoki.
Wer es noch nicht mitgekriegt hat, unser Podcast-Feed auf den Podcast-Endgeräten eurer Wahl ist nur noch, umfasst nur noch die letzten 50 Ausgaben immer, aus technischen Gründen, weil sonst wird der viel zu lang und dann haben der ein oder andere Anbieter ein Problem damit. Das heißt, wenn ihr Ausgaben hören wollt, die länger sind, entweder halt auf YouTube, da sind ja auch alle drauf, oder halt über die Webseite, da könnt ihr die direkt streamen oder auch euch herunterladen für unterwegs. Nur falls das einem jetzt mal auffällt und der sich wundert, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ansonsten, letzte Woche gab es den AEW-Podcast zu Full Gear und Survivor Series ist die letzte Woche rausgekommen. Was jetzt das nächste wird, das rauskommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass am Freitag die nächste Ausgabe vom Pen & Paper kommt. Da habe ich jetzt auch noch keine Rückmeldung von Matze, ob er das jetzt schon oder noch ein bisschen mit warten will. Ansonsten gibt es nächste Woche auf jeden Fall NXT Deadline. Und vielleicht irgendwann Ring of Honor. Vielleicht. Irgendwie. Werden wir sehen. Ja, gut. Dann, oh Gott, fast 2 Stunden rum. Machen wir mal hier ganz schnell den Deckel drauf.
Genau, Deckel drauf, weil Nicole will jetzt Matze zu gucken beim Streamen.
Ja, ist mir nämlich auch gerade, wurde mir angezeigt, dass Matze live gegangen ist.
Genau, mitten als Sans und aufs Klo will ich auch noch und überhaupt.
Dann, ja. Nicole, macht das. Viel Spaß. Ja. Und wir hören uns.
Genau, bleibt uns gewogen wie immer und bis dann.